Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich zähle mal ein paar Stationen auf. Weimar, München, Hamburg, Hollywood, Berlin. Das sind grob zusammengefasst ein paar Stationen seines Lebens. Aber hinter jeder dieser Stationen verbergen sich unzählige aufregende, lustige, abenteuerliche Geschichten. Dieser Mann hat so viel erlebt, dass man damit ein dickes Buch füllen könnte. Und wissen Sie was? Genau das hat er auch gemacht. Ein Füllhorn voller Anekdoten ist es geworden. Da greifen wir heute mal ganz tief rein. Der Schauspieler, oder man kann auch sagen Schauspiellegende Rainer Schöne, zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen.
Ich freue mich.
Und in deiner Lieblingsfarbe? In deiner Lieblingsfarbe Türkis. Gewandet? Die Kette ja auch,
Türkis. Das hat mir die Anja, meine Frau, auf den Flohmarkt geschossen. Und ich glaube, die müsste mindestens 500 Euro wert sein, weil das ist tatsächlich richtig fette, originale Türkise. Weil Türkis ist mein Stein, mein
Glückstein auch?
Mein Glückstein und meine Lieblingsfarbe, ja.
Ich habe mich gefragt, warum du erst jetzt mit 84 deine Lebensgeschichte aufgeschrieben hast. Andere machen das schon mit 44.
Ja, meine Frau hat mir mal gesagt, die Anja, ich grüße dich, schreibe nicht mal deine Biografie, damit unsere Kinder wissen, wie dein Leben vorher, wie du herkommst und so. Und dann habe ich das so geschrieben, dass es ein All-Ager wurde. Also meine Kinder waren vor 3 Jahren, als ich angefangen mit dem Buch, waren sie 16 und 8 oder 9 oder sowas.
Ja.
Nee, Quatsch, 10. Und die Große ist jetzt 20 und die Kleine ist, in diesem Monat wird sie 14. Und ich habe das so geschrieben, dass alle Generationen was davon haben. Wie es war in der DDR in der Nachkriegszeit. Und dass mir mein Vater, mein Bruder, mal unsere ersten Fahrräder von Teilen aus dem Schrottplatz zusammengeschraubt haben, weil man konnte nicht sich einfach ein Fahrrad kaufen. Und dann habe ich all diese Dinge, Mauerfall, Mauerball, alle politischen, also es ist eigentlich ein Buch der Zeitläufte, der historischen Zeitläufte.
Ja.
Vor 80 Jahren. Ich habe über Angela Merkel geschrieben und Joschka Fischers berühmten Satz, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, mit Verlaub. Und also die kleinen Dinge, die nebenbei passieren, die RAF, der deutsche Herbst. Und da ist es dann so ein All-Ager geworden. Und neulich hat mir ein Freund gesagt, meine Oma hat das Buch gerade verschlungen, hat gesagt, genauso, die ist nämlich so alt wie du, genauso war es, ich erinnere mich dran. Und so dass also die Gen Z und Gen Alpha und Generationen, was weiß ich, sagen können, genauso war es oder, oh geil, wie war denn das? Was hat er erlebt?
Ist wirklich spannend. Also, wenn man so viel erlebt hat wie du, dann ist ja so ein Buch, es ist schon dick, aber ist ja wahrscheinlich immer noch zu dünn. Du hast aber ja gar nicht geschrieben, ne? Du hast nicht selber geschrieben, Nein. Du hast es erzählt, du hast es aufgenommen.
Ich bin nicht so fit auf dem Computer und die Christiane Fischer, die ist mein Stirnchakra, also mein drittes Auge. Ich habe es auf Kassetten diktiert. Die habe ich immer so 5, 6 nach Eisenach geschickt. Immer hoffend, dass die Brieftaube ihn nicht verliert, weil das war ja unwiederbringlich. Das war ja improvisiert.
Ja, ja.
Und dann hat sie es mir vorgelesen, dann habe ich es wieder gelesen, habe ich es gegengelesen. Und sind da 3 Jahre draus geworden.
3 Jahre hat das gedauert.
Ja. Großen Dank an Christiane, muss ich sagen.
Also wir werden versuchen, jedenfalls ein paar dieser unendlich vielen Geschichten in dieser Sendung unterzubringen. Ich freue mich drauf. Der Mann ist eine Legende. Bevor wir ins Gespräch so richtig einsteigen, hat Christopher Braun erstmal Szenen aus seinem Leben für Sie.
Kleine Schritte kennt er erst seit der Geburt seiner beiden Töchter. Denn Rainer Schöne liebt seit jeher die ganz großen Sprünge.
Schön ist die Welt.
Den ersten macht er 1968. Nachdem er in der DDR bereits als Schauspieler und Sänger Karriere gemacht hat, bleibt er nach einem Auftritt in West-Berlin einfach da. Als Musical-Star nimmt seine Karriere nun richtig Fahrt auf. Herr Jesus Christ Superstar. Rainer sprintet von Erfolg zu Erfolg. Und wagt 1985 den nächsten großen Sprung über den großen Teich nach Hollywood. Er spielt neben Clint Eastwood oder Kris Kristofferson, kauft sich später sogar eine Farm in der Nähe von Los Angeles. 17 Jahre später wieder ein großer Sprung zurück nach Berlin. Er könnte sich zur Ruhe setzen.
Danke, kein Bedarf.
Doch dreht stattdessen immer weiter und macht als Synchronsprecher Karriere.
Ich bin Optimus Prime.
Ist er mit nun 84 Jahren endlich angekommen? Oder doch schon wieder kurz vor dem nächsten Sprung? Er wird es uns verraten. Sänger und Schauspieler Rainer Schöne.
Ja, toll. Da guckt man wirklich gerne hin. Du guckst dich selber auch gerne, ne?
Ja, ich sehe vor allem dieses geile Hemd, was mir mein Leibschneider Firat Anah gebaut hat, extra für dich hier.
Ja, es steht hier ausgezeichnet.
Genau.
Wie machst du das denn bitte, Rainer, mit dieser jungenhaften Ausstrahlung? Du hast immer noch du wirkst wie ein Jugendlicher, also von deiner Aura. Wie machst du das?
Ich kann dir das sagen. Das hat mir neulich jemand gesagt. Du hast dir deine Kindlichkeit bewahrt, dein kindliches Gemüt. Deshalb schreibe ich auch so schöne Songs und Bücher und Fantasy-Geschichten, weil das habe ich von meiner Mutter. Meine Mutter war ein so sonniges Gemüt und hatte ein schweres Leben auch oft gehabt, zweimal verwitwet. Und die kam nach Amerika, stellte sich, ging zu Leuten und sagte, grüß Gott, ich bin die Mutter vom Rainer. Und ich sage, Moni, die verstehen kein Deutsch. Ah, die wissen schon, was ich meine. Die war eine ganz tolle Frau. Und als sie plötzlich völlig unerwartet starb mit 83, war das schon ein ganz schöner Schock. Die vermisse ich sehr. Genauso wie mein Bruder, dem ich das Buch gewidmet habe. Weil wir haben uns in den paar 70 Jahren, die wir uns kannten, der ist auch vor 8 Jahren gestorben, und haben wir uns nicht ein einziges böses Wort geliefert. Kein Streit, kein schräges Wort, nichts. Es war nur brüderliche Liebe hin und her.
Das ist ja sehr schön.
Ja, wir haben uns gegenseitig Leuchter, das kommt von Armleuchter, was natürlich nicht wirklich da zutrifft. Und deshalb habe ich das Buch auch ihm gewidmet für Leuchter.
Dieses Buch, was ich faszinierend finde, das sind ja so viele Geschichten, auch so viele Einzelheiten, Namen, Details. Hast du das alles im Kopf behalten oder hast du Tagebuch geschrieben?
Ich habe am einem der wichtigsten Tage meines Lebens, dem 26. Mai 68, als ich aus der DDR entschwand, habe ich Tagebuch geführt. Ich habe Kisten von Tagebüchern seitdem.
Ah.
Ich habe nicht ein einziges Mal reingeguckt. Das wäre mir viel zu mühselig gewesen. Ich habe alles aus dem Hut geschrieben. Ich musste nur manchmal Christiane bitten, kannst du mal das mir helfen zu googeln, wann Joschka Fischer den Satz gesagt hatte. Oder welchen Papst ich gesehen habe.
Ja.
Oder so historische Geschichten, als ich für Willy Brandt, als ich den traf und mit ihm auf einem Motorrad fahren sollte, was mir die Sicherheit dann aber verboten hat. Und ich bin dann in sein Boudoir eingedrungen und habe mit ihm eine ganze Weile geredet. Das musste ich nochmal nachprüfen. Und dafür gibt es ja Google und sowas. Ne?
Ja.
Aber alles andere habe ich tatsächlich auf den Hut geschrieben.
Aber diese Geschichten aus deiner Kindheit, ich meine, Krieg ging ja nur los im Krieg, die ersten 3 Jahre, Nachkriegszeit, Mauerbau, all das sind ja wirklich historische Ereignisse. Haben die dich so, was würdest du sagen, welches dieser Ereignisse hat dich am stärksten geprägt in dieser ersten Zeit, in dieser Jugendzeit?
Es war eine glückliche Kindheit. Weil meine Eltern, meine Mutter dann wieder geheiratet. Und ich habe meine Mutter mal gefragt, als mein zweiter Vater starb, habt ihr euch eigentlich nie gestritten? Doch, aber nie vor euch. Ich hatte wirklich eine glückliche Kindheit in einer harten Zeit. Aber mich hat zum Beispiel dieser Bombenangriff auf Weimar sehr geprägt. Ich war 3 Jahre alt, als wir in einem Keller waren. Also kein Luftschutzkeller, sondern und wenn eine Bombe das Haus getroffen hätte. Und als wir dann rausgingen, als Fliegeralarm vorbei war, habe ich das Nationaltheater brennen sehen. Das ist ein Bild, was sich mir eingebrannt hat. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Mein Bruder war in Erichsdorf, außerhalb, also im Vorort. Und meine Mutter und ich wohnten gegenüber vom Goethehaus, in dem Haus, wo auch der Eckermann mal gewohnt hat. Und das war alles, also Scheiben waren kaputt, das Goethehaus hatte kein Dach. Und unsere Wohnung war völlig voller Scherben. Und da habe ich meine Mutter, meine weinende Mutter, über dieses Glas, das ist wie so ein Bild, wie so ein Hörbild, was sich eingeprägt hat. Dieses Krrk, 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 das hat mich schon sehr bewegt. Ne?
Ja, das auch wenn man 3 Jahre alt ist, so Momente, die gehen so tief rein, die vergisst man nie.
Und ich habe zum Beispiel, bin mal mit 7 am Nationaltheater vorbeigegangen und da war eine Menschenmenge und ich hörte eine scheppernde Stimme. Später habe ich erfahren, das war Thomas Mann, der zu Goethes 200. Geburtstag die Goethe-Medaille kriegt und eine Rede hielt.
Ah.
Also ich habe auch Thomas Mann, das habe ich später identifiziert, live gehört.
Live erlebt.
Ja.
Der Mauerbau, wie hast du den in Erinnerung?
Naja, der Mauerbau, ich lag mit einem Mädchen im Zelt Ich habe das in einem Song beschrieben. Im August 1861, ich lag träumend am Strand. Da zog eine dunkelrote Wolke über das Land. Und da rannten draußen Leute rum und sagten, in Berlin haben sie eine Mauer erbaut. Und wir haben die Tage vorher schon in einem Wartburg-Autoradio von Menschen da, die auf dem Zeltplatz waren in Kühlungsborn, heute wieder 7000 Leute abgehauen, 6000 Leute, 8000, einmal bei 9000, jeden Tag. Die DDR blutete wirklich aus, aber man hat nie gedacht. Und plötzlich wurde eine Mauer gebaut. Mhm. Das war ein solcher Schock.
Weil man sich ja auch auf einmal fühlte.
Ne? Dann, es änderte sich alles. Und anschließend ging ich dann auf die Schauspielschule und da sollte ich gleich am ersten Tag wieder rausgeschmissen werden.
Warum?
Weil ich drei Fragen beantworten sollte. Erstens, warum möchtest du Arbeiter- und Bauernschauspieler werden? Ich möchte Schauspieler, ganz schlecht. Und damals gab es ja noch keine Wehrpflicht in der DDR, die kam erst später. Die DDR hat immer nachgezogen, die Bundesrepublik zuerst und dann die DDR.
Ja.
Und dann, die zweite Frage war, wenn der Staat dich zu den Waffen rufen würde, würdest du dich freiwillig melden? Und habe ich gesagt, ich habe mich mal freiwillig gemeldet, ich wollte zur Marine gehen, aber ich wurde nicht genommen und ich bin jetzt in dem Jahr Pazifist geworden. Das war ja ganz furchtbar. Dann hieß es, ich war Rias verseucht und ich müsste sofort die Schauspielschule verlassen. Am ersten Tag.
Am ersten Tag.
Und dann hat mir am nächsten Tag unser wirklich cooler Schauspielschulleiter, der Helmut Rabe, der war Dramaturg, er hat zwar am Nationaltheater und ich war ja vorher ein Jahr da als Bühnenarbeiter, das ist eine lange Geschichte.
Kann man alles nachlesen.
Ja, und da hat er mir gesagt, ich habe deinen Arsch gerettet, kannst bleiben. Ich habe gesagt, du bist politisch unmündig.
Sehr geschickte Formulierung. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du 68 dann gesagt hast, jetzt bleibe ich im Westen?
Ich wollte 65 eine Weltreise machen. Und habe das verkündet in der Theaterkantine in Zittau mit einem Freund zusammen. Und wir wollten einfach mal raus, uns wirklich schreiben, ich bin dann mal weg oder wir sind dann mal weg. Wir sind in 2 Jahren wieder da. Wir wollen eine Weltreise machen.
Mhm.
Und er sprang dann aber ab und dann habe ich 3 Jahre lang dieses mit mir rumgetragen. Broadway, Here I Come, New York, also als Sinnbild von, ich bin ja abgehauen. Und dann kriegte ich eine Einladung in West-Berlin zu singen und war ich weg.
Wie du dich dann da zurechtgefunden hast, das ist ja auch schon wieder ein
ich bin
Buch für sich. Das musst du gleich erzählen. Wir haben noch einen spannenden Beitrag vorher. Die Flucht von Ost nach West. Nicht jedem, der das versucht hat, ist das ja auch gelungen. Und viele, die es geschafft haben, haben ihr Leben dafür riskiert. So wie Joachim Neumann. Er hat einen Tunnel gegraben und damit 57 Menschen zur Flucht verholfen. Christoph Hemke erinnert an diese spektakuläre Geschichte.
Es bietet Stoff für einen spannenden Roman, das Leben von Achim Neumann. Er studiert, als 1961 die Berliner Mauer gebaut wird. Neumann zeltet gerade mit Freunden an der Ostsee. Einer von ihnen wird zufällig Zeuge einer Dorfschlägerei. Die Stasi macht aus ihm den Rädelsführer.
Dann wanderst du für 8 Jahre in den Knast. Da wurde uns richtig brutal klar, dass wir in einem Unrechtsstaat leben und man keine Chance hat, sich gegen solche Ungerechtigkeiten zu wehren.
Neumann gelingt es damals, nach West-Berlin zu fliehen. Heute will er seine Geschichte an Jüngere weitergeben. Für einen Podcast von NDR Kultur erzählt er, wie er sich Tunnelbauern anschließt, um Menschen von Ost nach West-Berlin zu schleusen.
Wie war das? Beschreib mal die Situation.
Die effizienteste Methode war, sich in diesem kleinen Tunnel, der war ja nur 80 mal 80 Zentimeter im Querschnitt, auf den Rücken zu legen. Dann hat man sich so im Kreuz einen kleinen Erdwall gemacht, damit man nach hinten nicht wegrutschte. Und dann hat man mit beiden Füßen den Spaten ins Erdreich gedrückt. Also das war schon eine rechte Knochenarbeit.
Durch den ersten Tunnel schleusen sie 29 Menschen. Der zweite Tunnel wird verraten. 20 Personen, die durch wollten, verhaftet. Auch Neumanns Freundin Christa. Sie bekommt 21 Monate Haft wegen versuchter Republikflucht.
Wie man sieht. Ja, und ich war natürlich unheimlich frustriert. Nicht nur, dass wir monatelang umsonst diesen Tunnel gegraben hatten, sondern als Resultat waren auch jetzt die Menschen, die mir am nächsten standen, im Gefängnis gelandet.
1964, ein weiterer Tunnel wird geöffnet. Seine Freundin, gerade aus der Haft entlassen, muss irgendwie informiert werden. Achim gibt dem Kurier als Erkennungszeichen einen Teddy mit. Den hatte ihm Christa mal aus Ost-Berlin geschickt.
Wenn jemand rüberfährt zu ihr, muss er diesen Teddy mitnehmen. Den erkennt sie. Und jemand, der diesen Teddy hat, der kann nur von mir kommen. Und dem wird sie vertrauen.
Es klappt. Christa und weitere 27 Flüchtlinge kommen zur Strelitzer Straße 55. Im Innenhof reicht Neumann sie zum Tunneleingang herunter. Am nächsten Abend fliehen 29 Menschen. Dann stehen Grenzsoldaten im Hof. Einer der Fluchthelfer schießt.
Es sind ja schon vorher zweimal Tunnelbauer erschossen worden, die unbewaffnet aus ihrem Tunnel rausgekrochen kamen. Und diese Tunnel sind auch verraten worden. Die lagen auf der Lauer, die Grenzer, und haben sofort geschossen. Und da haben wir gesagt, das lassen wir mit uns nicht machen. Wir müssen die Möglichkeit haben, uns zu verteidigen.
Ein Grenzsoldat stirbt. Doch nicht der Fluchthelfer war für den Tod verantwortlich. Im Obduktionsbericht steht, es waren die Kugeln aus dem Maschinengewehr des eigenen Kameraden.
Dennoch haben sie diese Angelegenheit propagandistisch ausgeschlachtet. Sie haben diesen Todesfall uns Tunnelbauern in die Schuhe geschoben.
Warum er seine Geschichte im Podcast so ausführlich erzählt, für ihn ganz einfach.
Das Falscheste, was du machen kannst, ist, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ich kann ja eh nichts machen, ich bin ja bloß ein kleines Licht. Jeder kann etwas machen an der Stelle, wo er eben gerade ist.
Jeder solle sich überlegen, so der frühere Tunnelbauer, wenn unsere Demokratie und Freiheit in Gefahr geraten. Was kann ich selber tun?
Und wir haben die Flüchtlinge auch immer im Abstand.
Ja, spannende Geschichte. Es gibt ja so unendlich viele Fluchtgeschichten. Jede ist ja ein Einzelschicksal. Wie hast du das denn, als du dann drüben warst und da geblieben bist, wie hast du das geschafft, da relativ schnell Fuß zu fassen und Karriere zu machen?
Behalt mal deine Frage. Ich muss dazu noch was sagen. Immer wenn ich sowas sehe, dann denke ich mit großer Dankbarkeit daran, wie mir der Himmel die Tore geöffnet hat. Die Menschen sind erschossen worden. Menschen haben solche Sachen auf sich genommen. Und mir haben sie einen Passierschein gegeben und ich habe das schamlos ausgenutzt und bin nicht wieder zurückgekommen. Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Ich bin ja zweimal zurückgekommen, erst beim dritten Mal. Weil ich was Besonderes vorhatte, was ich was mitnehme. Das war dann auch richtig. Das hat mir dann auch gerade im Flüchtlingslager in Marienfelde habe ich die Nummer von Hans-Robert Beierlein bekommen, dem Manager von Udo Jürgens, mich kannte. Und der hat gesagt, ich wollte ja eigentlich nach Hamburg, weil Hamburg war mein Ziel. Und dann hat er gesagt, komm mal nach München. Und hat mich bereits sofort unter seine Fittiche genommen. Ich war noch nicht zwei Tage in München, nachdem ich aus dem Flüchtlingslager entlassen wurde quasi. Und da hatte einen Managementvertrag und eine Woche später einen Vertrag mit der Ariola, mit der Plattenfirma von Udo Jürgens. Mir wurde quasi der rote Teppich ausgerollt und dann kam gleich her. Und es war so eine tolle Geschichte. Und wenn ich sowas höre, bin ich ganz dankbar und demütig. Ja. Und ich habe es sofern im Westen geschafft, weil ich war noch nicht raus aus dem Lager, hatte nach 14 Tagen quasi einen Management. Ich hatte einen Manager und Udo Jürgens hat mir dann gesagt, bis es 30 musst du es geschafft haben, karrieremäßig, dann wird es schwieriger. Am 20. oder Ron, entschuldige, vielleicht war es der 24. Oktober 68, war die Premiere von Hair. Das war mein Karrierestart von Ron Williams, von Sue Kramer und von Donna Summer. Udo Jürgens saß im Zuschauerraum und freute sich. Ich war immer noch 26, 30.
Herrlich. Wart ihr befreundet, Udo?
Nein, man mochte es. Wir mochten uns. Er hat dann natürlich sein großes Ding und ich habe ihn so oft nicht gesehen. Wir waren nicht befreundet, nein.
Ja. Aber glaubst du, dass es mit deiner Ausstrahlung auch zu tun hat, dass das immer gleich so geklappt hat, dass du auch an dich geglaubt hast? Ne? Das hat ja auch damit zu tun.
Also das war so, ich musste ja auch ein Casting machen für Herr. Und ich habe gedacht, ich muss da einen Vertrag unterschreiben und der gehe ja nicht auf die Bühne und spiele hier den Star-Ding. Und es war ein denkwürdiges Casting, das ist sehr schön beschrieben. Und sie suchten keine Einzelrollen, die suchten eine Tribe und haben dann im Laufe der Proben festgestellt, der ist Burger, der ist Cleaner, Sheila, der ist tot.
Ja.
Es war also eine Masse von Menschen aus denen heraus. Ne? Und Bayern hat gesagt, das machst du nicht. Du musst deinen Vertrag ohne Enddatum unterschreiben, ist viel zu wenig Kohle.
Ah, okay.
Und hat es abgesagt.
Nein,
hat mir, ja. Und eine Woche später kriege ich einen Anruf von Bayerlein, hol dir mal ein Buch ab und ein Tonband. Wofür? Für Herr, was hieß Herr Haare? Für, verstellte sich raus, die haben den Burger nicht gefunden. Und entsandten sich, da war keiner, der der Leader of the Tribe sein sollte.
Ja.
Und da entsandten sie sich des Ossis mit dem kurzen Haaren. Und da komme ich da rein in eine Gruppe, von die schon zusammengewachsen waren, und begegnete erstmal so eine Art, wer ist das dann? Und das ging dann aber ganz schnell weg. Und dann redete sie sich auch mit den Rollennamen an, Heik Lohn, Heik Burger, Heik Stieler und so. Und wir waren ja Tag und Nacht wirklich zusammen, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das war
Wahnsinn.
Eine wunderbare Zeit.
Es war wirklich Kult, und den Ossi, wie gut er den Job gemacht hat, das gucken wir uns jetzt mal an, während wir rübergehen. Jetzt kommt her, bitteschön.
Wenn der Mond im siebten Hause steht und Jupiter auf Mars zugeht, herrscht Friede unter den Planeten. Lenkt Liebe ihre Bahn, genau ab dann regiert die Erde der Wassermann, regiert sie der Wassermann.
Herrlich, wirklich herrlich, ist her, ich liebe es. Du wirst uns ja jetzt was spielen, was mit Hamburg zu tun hat. Erzähl mal kurz.
Und zwar, das heißt Sonntag früh am Fischmarkt, und es spielt in einer bekannten Kneipe am Fischmarkt.
Gut,
das war zur Zeit, als ich mit meinen Hamburger, mit meinen hannoverschen Hardrockern die Welt unsicher gemacht habe.
Okay, ich gucke von da mir das an und komm dann zurück.
Sonntag früh am Fischmarkt, ungefähr halb zehn, habe ich ihn zum ersten Male spielen sehen. Er saß direkt vorm Damenklo und er war gar nicht schlecht. Doch als ich bisschen mitspielen wollte, war es ihm nicht recht. Und er spielte traurig Mundharmonika. Die hielt er so zärtlich in der Hand. Jeden Sonntagmorgen war er da, ein abgebrannter alter Musikant. Wir waren nach der langen Nacht, wie oft um diese Zeit, ungebügelt im Gesicht, sehr laut und ziemlich breit. Und so hörten wir kaum zu, doch nahm er das nicht wahr. Er musste spielen, das war sein Job in dieser Lowlife-Bar. Und er spielte zärtlich Mundharmonika, die hielt er so zärtlich in der Hand. Jeden Sonntagmorgen war da ein abgebrannter alter Musikant. Na 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 na.
Richtig schön. Ich muss ganz vorsichtig gehen, Rainer, weil ich sonst mein Rock rutscht, habe ich gerade festgestellt.
Dein Rock rutscht?
Sonst stehe ich hier gleich ohne Rock.
Das kann doch
ohne Rock
sein.
Diese Hamburg-Zeit, wie hast du die in Erinnerung? Hast du dich hier richtig wohlgefühlt im Norden?
Ich habe mich sau wohlgefühlt. Ich wäre ja nie weggegangen. Ich bin dann nach Amerika gegangen.
Aber, dazu kommen wir noch.
Ja. Ja, also ich bin von München nach Hamburg gezogen, weil Hamburg ist Rock'n'Roll. Ich hatte ein neues Album gemacht mit meiner Münchner Band. Und dann hat mir Angelika Imke gesagt, von der Plattenfirma, wenn du nach Hamburg kommst, dann musst du hart, dann musst du rocken.
Ja.
Und dann fand ich aber in Hamburg keine Band, weil die waren alle bei Lindenberg oder bei Elephant oder ich weiß nicht wem. Und da hat Peter Urban, damals der Rock'n'Roll-Papst vom NDR Radio, der hat aufgerufen für Auditions. Und dann kamen da Leute zwei Tage und das war alles ganz furchtbar. Und da kamen von der Platten von unserem Verlag, von Emily Records, so drei, vier hart, also Leder, lange Haare, Leder, die sahen aus wie Rock'n'Roller, und die wurden es dann auch. Die kamen einfach, um zuzuschauen, und er sagt, Werner, komm, lass mich mal ran, das ist ja furchtbar hier. Und dann, wir sind aber schon eine Band, wir sind die Shadow Brothers, und dann, wir sind in Hannover, und dann hat sich das aber so ergeben, und dann sind wir 5 Jahre lang wunderbar zusammengeblieben, bis ich dann nach Amerika gegangen bin. Und das ist ein ganz sehr intensiver Moment, als ich mich von denen verabschiedete und sagte, ich gehe nach Amerika anschließend. Das kann man nachlesen, das will ich jetzt gar nicht erzählen, weil sonst kommen mir gleich die Tränen.
Weil das so eine enge emotionale Beziehung war. Es war eine emotionale,
vor allen Dingen, wir waren wie Fünflinge. Ne? Und wir waren befreundet und haben geile Musik zusammen gemacht. Und Maffay hat mal zum Werner, als wir das erste Mal im Pö spielten, hat er gesagt, so eine Band möchte ich auch mal haben. Die Songs waren gut, die Band war gut, es war alles gut. Und dann geht der Junge nach Amerika und wird da, weil ich so ein Angebot hatte, eine Disney-Miniserie zu machen.
Ja, aber bevor du nach Amerika gegangen bist, hast du schon mit Clint Eastwood gedreht. Das heißt, international warst du ja schon vorher auch gefragt. Wie kam das denn eigentlich?
Naja, indem sie mir angeboten haben, die Rollen.
Aber wie kamen die auf dich ausgerechnet,
Eastwood-Film? Über die Agentur, ganz einfach. Die Schauspielagenturen, damals die Ilse-Agentur, Ilse Alexander in München, das war eine... Und das war ja so ein internationales Bergsteiger-Team. Michael Grimm spielte den Österreicher, ein Franzose spielte den Franzosen. Und ich spielte Freitag den Deutschen. Da gibt es eine Szene, ich war so ein bisschen der Arrogante da drin.
Und wir gucken nachher, pass auf, wir haben nämlich eine Szene, dass Rainer Schöne sogar dann noch unerschütterlichen Optimismus ausstrahlt, was er hier auch tut, wenn er am Abgrund steht. Das beweist nämlich die folgende Szene aus diesem Hollywood-Film Im Auftrag des Drachen. Das war 1975, sehr eindrucksvoll.
Jetzt kann das nicht mehr viel passieren. Ich weiß gar nicht, warum Sie so verbiestert aussehen, Herr Doktor.
Wenn wir jetzt zurück müssen, schaffen wir es nicht mehr durch die Wasserfälle.
Sie haben ja ein stark angeknackstes Selbstbewusstsein. Wer spricht von Rückzug? Wir gehen weiter.
Du hast nicht mitgekriegt, dass wir Probleme hatten?
Nein.
Das ist nicht gut.
Das klingt ja richtig aufregend. Wie schade, dass ich gerade geschlafen habe.
Das ist Kampfgeist. Komm, es geht weiter.
Wie war der denn, der Clint Eastwood?
Sehr cool, sehr angenehm. Er war sehr ruhig. Ich habe ihn gefragt, wie willst du, dass ich die Rolle spielen soll? Spiel sie, wie du willst. Was nicht heißt, dass er mich nicht beobachtet hätte, weil... Die Amis besetzen aus vielen Menschen, aus vielen Schauspielern und Schauspielerinnen, auch so auf den Punkt und dann lassen sie dich laufen. Beobachten dich aber auch. Wunderbar. Also das ist echt, war eine schöne Zusammenarbeit.
Und dann kam ja Hollywood. Und du hast ja gerade schon gesagt, du warst ja 17 Jahre in Hollywood. Das war ja enorm lange Zeit.
Das war sogar ein bisschen länger.
Sogar noch länger.
Ja.
Was waren die herausragenden Rollen oder herausragenden Lebensmomente in dieser langen Zeit?
Erstmal waren die Menschen oder sind, die Amis sind sehr von Hause aus sehr freundlich, sehr angenehm im Umgang. Im Moment hat ein gewisser Herr Präsident das Land gespaltet.
Ja, leider.
Und es ist ganz furchtbar, es geht durch die Familie. Ich habe in meinem Tagebuch geschrieben, ich bin nicht traurig, dass ich im Moment da nicht wohne. Aber so lange, bis der Vogel wieder aus dem White House rausgeflogen ist. Es war eine tragische Geschichte. Ich wollte ja nicht zurück mit Anja. Wir waren eigentlich da verwurzelt. Und ich bin nur mal eine kurze Zeit nach Deutschland zurückgekehrt, um Luft zu holen. Das muss man alles nachlesen. Und dann kam das erste Kind und dann kam das zweite Kind. Und bereits mit der Geburt des ersten Kindes war mir klar, ich gehe nicht zurück. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in Amerika aufwachsen. Man weiß ja nicht, ob die lebendig aus der Schule wiederkommen. Die haben einfach zu viele Waffen. Es gibt auf YouTube einen sehr geilen Song, der heißt Kills the American Dream, den ich mit der Band aufgenommen habe. Und das sagt alles.
Mm. Du hast ja viele Rollen gespielt, auch als du da warst. Aber es war doch so am Anfang, dass du beinahe gar keine Arbeitserlaubnis gekriegt hättest. Ne?
Naja, das war so. Ich kriegte eine Hauptrolle in einer Serie mit Chris Christopherson und dann später auch Armin Müller-Stahl stieß dazu. Sam Neill, der gerade auch in den Himmel gegangen ist. Und ich kriegte die Rolle, hatte aber noch keine Arbeitsgenehmigung, musste aber erstmal in die Gewerkschaft eintreten. Und die Angestellte von ABC, vom Sender, hat die ganzen Papiere in ihrem Schreibtisch eingeschlossen und ist in den Urlaub gefahren. Und der Immigration-Anwalt hat immer gesagt, wenn das nicht bald... Die haben schon angefangen zu drehen, ohne mich, in Nebraska. Und irgendwann kam, oh, I'm so sorry, und dann ging das per Eilboten zur Gewerkschaft. Und ich war ja vorbereitet. Ich wusste ja, man kann ja nicht als Unbekannter in Amerika Gewerkschaftsmitglied sein.
Ach so, ja.
Und ich war vorbereitet. Man musste nämlich beweisen, dass du in deiner Heimat nicht ein Nobody warst.
Ach so.
Zeitungsausschnitt.
Ja.
Ich hatte Letters of Recommendation von allen möglichen Leuten, George Kennedy und den Disney-Leuten. Und dann hat der Gewerkschaftsboss gesagt, du warst so gut vorbereitet, we had to give you your SAG card. Und dann ging es erstmal noch zur Immigration und dann bin ich holterdiepolter nach Nebraska geflogen. Die haben schon gedreht. Aber das zog sich durch mein ganzes Leben, dass eine Geschichte, die ich erst mal hatte, kaputt ging. Ich mir entweder einen Arm brach oder ein Bein brach. Es ging, und ich kriegte es dann doch.
Ja, verrückt. Was ich ja auch so krass finde, die Geschichte mit Pretty Woman, dass du beinahe die Rolle von Richard Gere kriegst.
Er hat sie mir weggespielt.
Weil ich kann mir dich sehr gut auch in dieser Rolle vorstellen, ehrlich gesagt. Da hat es mal nicht so gut. Gibt ja hoch und tief, hat es mal nicht so gut geklappt.
Ich lag 4 Wochen auf der Rolle. 4 Wochen. Und dann kam Richard Gere. Ich gönn's dir.
Ja. Also es gibt unendlich viele Geschichten. Mhm. Aber jetzt haben wir erstmal hier Katharina Mahnholz und Daniel Kaiser für Sie. Die haben nämlich einen Literaturtipp, der nimmt Sie mit ins 19. Jahrhundert. Wir beide gehen deshalb wieder rüber.
Okay.
Ich habe das so gerne gelesen. Wirklich, in eins durch.
Das knirschte so ein bisschen.
Nein, nein, nein.
Doch, nein. Da kochen die Emotionen hoch, so wie die Nordsee an einem Sturmtag.
Die neue Miriam Georg ist da, der erste von 2 Bänden. Wieder ein historischer Roman. Wir gehen nach Hamburg, 1860. Cora ist Tochter aus gutem Hause und will aber nicht mehr Tochter aus gutem Hause sein.
Beziehungen sind spektakulär kaputt gegangen. Ihre Mutter ist gestorben, sie will raus. Und sie verdingt sich als Gouvernante bei einem Hamburger Vater, der mit seiner kranken Tochter nach Norderney fährt. Und wir tauchen ein in Wind und Wetter und Wind und Toast, auch die Gefühlswelt. Und die Cora trifft dort auch auf den wortkargen, analphabetischen, aber wahnsinnig gut aussieht, attraktiven Onnen.
Sie hassen sich erst, das ist natürlich typische Enemies-to-Lovers-Geschichte. Ja. Er ist zu unfreundlich zu ihr, aber dann nähern sie sich ein bisschen an.
Cora bringt ihm Lesen bei und auf Seite 420 kommen sie sich dann endlich in so einer Lesefibelstunde näher. Also sie machen stattdessen Doktorspiele.
Sozusagen. Och, Daniel, das hast du nicht gesagt.
Fast ist das Buch am Anfang zu Ende. Cora und Emmy sind in Seenot. Sie rudert einfach mal kurz in den Sturm rein.
Rettung spielt auch eine große Rolle in dem Roman. Es geht sehr viel auch um die Erfindung oder die Gründung der Seenotrettung.
Hat sich das gepackt?
Ich habe das so gerne gelesen. Ich war auf Norderney. Ich war auf Borkum. Ich war in diesem Boot. Ich war in dieser Hamburger, unangenehmen Hamburger Gesellschaft. Frauen dürfen nicht schlau sein, Frauen werden klein gehalten. Da habe ich mich natürlich entsprechend aufgeregt.
Mir war es in diesem Fall fast ein bisschen viel. Also ich habe gedacht, Seenotrettung, super Thema. Cora, Emanzipation, super Thema. Und das beides zusammen, das knirschte so ein bisschen.
Nein. Ich glaube, es ist der beste historische Roman, den ich seit langer Zeit gelesen habe. Was ich da wieder gelernt habe über Seebäder, finde ich ein interessantes Thema. Diese Inseln, die ja eigentlich karge Fischerorte waren und dann plötzlich so Mitte des 19. Jahrhunderts fallen da Touristen ein und bringen irgendwie alles durcheinander, bringen aber auch Geld.
Das ist wirklich sehr gut eingefangen. Miriam Georg, die kann das. Also recherchieren und diese Recherche in spannende Geschichten gießen. Aber es fehlte mir so der Wow-Moment.
Nee, das kommt jetzt zu schlecht weg, Daniel. Ich fand das wirklich so das perfekte Buch für den Sommerurlaub.
Ihr habt einen Eindruck und wir haben auf alle Fälle jetzt noch 2 unserer Lieblingsbücher für euch.
Mein Tipp heute, Solange ein Streichholz brennt, von Christian Huber. Es geht um einen Obdachlosen mit einem Geheimnis und eine Journalistin, die nur noch eine Chance hat. Das ist ein modernes, urbanes Märchen, das ich richtig gern gelesen habe.
John of John von Douglas Stewart. Es geht um den jungen John, frisch von der Uni, zurück in seine Heimat auf den abgelegenen kalten Hebriden. Und er ist geheim schwul, ungeoutet. Und sein Vater John ist super fromm. Eine harte Vater-Sohn-Geschichte, sprachlich umwerfend. Es gibt nicht viel zu lachen, aber es ist ein unbezahlbares Leseerlebnis. Auf zu neuen Leseufern. Das war heute schon mal schön rund und bunt.
Ja, sehr guter Mix. Mal sehen, was es beim nächsten Mal gibt.
Ja, wie immer, schöne Tipps. Rainer, es gibt noch so viel zu erzählen, wir schaffen es natürlich gar nicht. Aber deine Familie, du hast ja eine Frau, du hast zwei tolle Töchter. Was hat deine Frau eigentlich, was all die anderen vorher nicht hatten? Weil du bist ja nie so lang bei einer geblieben.
Man verliebt sich und man bleibt zusammen und man hat Kinder zusammen. Es ist eine Familie. Ich habe ja vorher keine Kinder gehabt.
Nee.
Und führe mich jetzt hier nicht vor. Ich liebe sie und wir haben wunderbare Kinder und sie ist einfach eine tolle Frau.
Ja,
also ich vergleiche ja da nicht mit, was Das weiß gar nicht, wie ich auf die Frage antworten soll.
Ja, ja,
das würde ja bedeuten, dass die anderen Frauen weniger gewesen wären.
Das war nicht so. Nee, manchmal kommt die Liebe ja einfach dann in dem Moment und man kann es gar nicht so richtig erklären. Aber fragen muss ich natürlich danach. Sind deine Töchter eigentlich Optimus Prime-Fans?
Nee, aber die Lehrerin oder Lehrer meiner Großen, als sie auf dem englischen Gymnasium waren, die waren manchmal, da gab es ein paar Rainer Schöne Fans und so.
Du bist ja eine Kultfigur, muss man ja sagen. Du bist durch dieses Optimus Prime, auch bei Kleinen, wirklich bei Kindern, bist du bekannt.
Eine Fan-Community von 7 bis 107 durch den Optimus Prime.
Das ist wirklich verrückt. Kannst du ganz kurz erklären, für die, die das noch nie gehört haben, wer ist das, dieser Optimus Prime?
Optimus Prime ist der Metal Hero, die sind LKWs, die sich in solche Figuren verwandeln und die sich gegenseitig so kloppen, dass Blut fließt, was aber natürlich nicht fließt. Und es ist ich weiß es auch nicht, es ist so eine Kultgeschichte, 7 Filme inzwischen.
Transformers?
Transformers und Optimus Prime ist der absolute Metal Hero, die Sympathiefigur.
Ja, und wir hören uns jetzt mal kurz an, für die, die es nicht kennen, wie diese sonore Stimme von Rainer selbst kühlen Robotern eine warmherzige Art verleiht.
Vor Anbeginn der Zeit gab es den Würfel. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Wir wissen nur, dass er die Macht hat, Welten zu erschaffen und sie mit Leben zu erfüllen. So wurde unsere Rasse geboren. Eine Zeit lang lebten wir in Harmonie, aber wie bei jeder großen Macht wollten sie einige für das Gute, andere für das Böse einsetzen. Und so begann der Krieg.
Man hört da so gerne zu, das ist verrückt.
Ja, ich habe das lange nicht gehört, ja.
Der Rainer, es gibt noch 2 aktuelle Projekte, über die du unbedingt noch am Ende der Sendung sprechen möchtest. Du geht ja immer weiter bei dir, du bleibst ja nie stehen.
Wir fahren morgen nach Weimar, da sind die Proben wieder für den Jedermann auf dem Marktplatz in meiner Heimatstadt. Premiere ist am 12. August und wir spielen da eine Woche lang.
Das stelle ich mir ganz toll vor. Auf
die Stimme Gottes, ja. Und mein Auftritt wird wahrscheinlich auf dem Rathaus-Balkon sein. Das ist das eine. Und das andere ist, was mir richtig noch weiter am Herzen liegt. Ich habe, als ich das letzte Mal hier war, das Gläserne Buch, eine Fantasy-Geschichte ist das.
Ja, ja.
Und da machen mir die Independent Hoshis, das sind so Comic-Künstler, 3 Bände draus. So richtig, also richtige Raketen sind das. Bunte Raketen. Und das sind 3x70 Seiten ungefähr, das war so ein Riesenprojekt. Und da suchen wir einen Verlag dafür. Und bitte, wenn sich ein Verlag, ein Comic-Verlag, ein potenter Comic-Verlag, das ist sehr wichtig.
Ja.
Und am 7., nee, am 6. oder 7. bin ich in Langenhagen, am 7. September in Langenhagen auf dem Flugplatz.
Was machst du da?
Da stelle ich mein Buch vor.
Ach so, deine Lesung. Wie habe ich mir das vorzustellen? Was sind das für Events? Also was für Leute sitzen dann da im Publikum? Was machst du? Bietest
Leute,
du da?
Die mich mögen und offensichtlich mein Publikum. Ich habe noch nicht so viel gemacht davon. Ich habe jetzt eine Agentur, die sich um alles kümmert. Das sind meine KV, die für Sattmann und Schöne meine alte Witze-Geschichte gemacht haben. Und Thorsten Sträter hat gesagt, er macht eine Sendung mit mir, mein Freund Thorsten, weil er sagt, es wäre gut, wenn du einen Mitmoderator hattest. Und das war auch bisher immer so, dass die Veranstalter gesagt haben, ich bin mit auf der Bühne und mach das. Und das ist toll. Ich kann es auch alleine machen, aber es ist natürlich, wenn dir jemand Stichworte gibt, weil ich lese nicht, sondern ich rede mit den Leuten. Die können Fragen stellen, ich erzähle meine Witze noch, die auch zu meinem Leben gehören, weil ich ja mit dem Peter Sattmann so lange diese Witzeshows gemacht haben und händering, weil Peter ist ja im Himmel, einen neuen Partner suche. Und
ach, du suchst einen neuen Partner für deine Witze-Show auch?
Mhm. Ah, okay. Ein fernsehbekanntes Gesicht.
Bewerben Sie sich.
Ja, und dann habe ich ja noch ein Kinderbuch, was auch ready to go ist. Und ich brauche eigentlich gar nicht mehr zu schreiben oder weil ich muss nur dafür sorgen, dass das, was da ist, in die richtigen Hände kommt.
Und das ist eine Menge. Das ist eine Menge.
Das ist wirklich eine Menge, ja.
Also man sollte sich all die Termine, wo du zu sehen bist, sollte man sich eintragen. Das ist ja.
Nein, ich bin ja auf Social Media sehr gut unterwegs.
Ja.
Bei allen möglichen Veranstaltungen. Und mein Insta und mein. Ich bin jetzt bei. Für andere ist das wenig. Ich bin gerade bei 10.000 Followern.
10.000 Follower, das ist allerhand, vor allem für deine Generation.
Vor allen Dingen. Die Kommentare, die ich immer kriege, die sind so toll.
Wir gucken uns das alle an und natürlich das Buch unbedingt lesen. Vielen Dank, Rainer. Ich muss leider ist die Sendung vorbei. Ja, okay. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Morgen kommt Sabrina Setlur, kennen Sie bestimmt auch alle noch. Ja. Und danke fürs Zuschauen, bis morgen.
Okay,
ich muss leider was machen.